HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz zu einer Hörbuchzeit, in der es um ein bislang nicht veröffentlichtes Frühwerk von Krimiautor Henning Mankel geht. Wir beschäftigen uns mit der 1%-Methode, die besagt, dass schon minimale Verhaltensveränderungen von uns große Wirkung erzielen können. Und wir haben sowohl in unserer Empfehlung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich als auch gleich zu Beginn mit Hörbüchern zeitgenössischer Autorinnen und Autoren zu tun. Wir starten im Hier und Heute, und zwar mit der Autorin Bettina Flittner, die eigentlich eine Foto- und Filmkünstlerin ist, gerne diese Arbeiten aber mit Texten kombiniert und schon auf diverse Ausstellungen und Beiträge für Zeitschriften wie Stern, Emma, Cicero verweisen kann. Bemerkung am Rand, sie ist die Ehefrau von Alice Schwarzer. Nun hat die Fotografin ein Buch geschrieben, Meine Schwester, so der programmatische Titel. Es ist ein autobiografisches Werk aus einem konkreten Anlass heraus, denn diese Schwester hat Selbstmord begangen. Was genau erzählt Bettina Flittner hier, Dorothee Meyer-Karweg?
Also es ist Bettina Flittners Versuch zu ergründen, wie es zu diesem Suizid kommen konnte. Es ist damit also so eine Art Trauer- und Verlustbewältigung. Und Bettina Flittner erzählt hier ihr gemeinsames Leben, ihre Jugend und ihr Erwachsenwerden.
Wie ist der Text dann aufgebaut? Jetzt rein chronologisch?
Nein, also dieser Roman, ich würde bei allem Autobiografischen immer noch von Roman sprechen, beginnt mit dem Anruf von dem Mann der Schwester. Und der sagt dann eben, der teilt mit, dass die 2,5 Jahre ältere Schwester Susanne sich umgebracht habe. Und die Ich-Erzählerin fühlt sich dadurch so circa 30 Jahre zurückversetzt. Damals rief nämlich der Vater an, die Mutter sei tot. Auch sie hatte sich umgebracht. Und danach beginnt in diesem autofiktionalen Roman so eine Zeitreise zurück. Also Bettina Flittner macht das mit nahezu fotografischen Mitteln. Das heißt, wir erleben die Lebensgeschichte Susannes episodisch wie in so einem Fotoalbum. Bettina Flittner erinnert sich beispielsweise daran, wie sie beide als Kinder bei den Großeltern einen Schrank durchforstet hatten, in dem viele Erinnerungsstücke der mütterlichen Vorfahren aufbewahrt waren. Und da hören wir mal rein, es liest Julia Nachtmann.
Ich greife ein grünes Fotoalbum und schlage es auf. Schwarz-weiße Bilder mit gezackten Rändern. Unsere Großeltern und andere unbekannte Menschen mit weißen Sommerhüten sitzen an einer gedeckten Kaffeetafel und lächeln uns an. Im Hintergrund das langgestreckte Gebäude mit den vielen Giebeln und Balkonen, das Sanatorium unserer Großeltern in Schlesien. Unsere Mutter, ein dünnes Mädchen von 6 Jahren, auf einer sonnenüberfluteten Wiese. Ihre 4 Brüder dahinter, daneben ihre 8 Jahre ältere Schwester. Unsere Mutter in weißem Kleid und mit eingedrehten Locken, ihre Schwester streng mit Wollrock und Pullover. Die Schöne und die Kluge, wie unser Großvater Api immer sagt. Alte Tennisschläger, Schlittschuhe, Kleidung. Meine Schwester angelt eine Mädchenbluse und hält sie vor sich. Wem gehörte sie? Unserer Mutter? Ihrer Schwester? Ganz hinten im Schrank steht ein Koffer. Ein kleiner Puppenkoffer, rot mit weißen Punkten. Das verrostete Schloss lässt sich nur schwer öffnen. 4 Gegenstände liegen darin. Ein kleiner grau-weißer Stoffhund, Glasperlen, eine Schnur, ein Kaleidoskop aus Pappe. Was ist mit dem Stoffhund, den Glasperlen, der Schnur, dem Kaleidoskop verbunden? Wem gehört diese Erinnerung? Durch wessen Blick öffnet sich der Raum dahinter? Ich nehme das Kaleidoskop und halte es an mein Auge. Der Schrank, der Koffer, meine Schwester, alles zersplittert in viele kleine Scherben. 20 Schränke, 20 Koffer, 20 Schwestern. Aus wie vielen Splittern setzt sich ein Leben zusammen? Ein Mensch, eine Geschichte.
Ja, und wie durch ein Kaleidoskop erfahren wir dann noch mehr von dieser Vergangenheit, der Kindheit in den 70er Jahren, den Erlebnissen auf der Waldorf- und der Montessori-Schule, dem Jahr mit den Eltern in den USA. Wir hören dann von den Großeltern mütterlicherseits, Ami und Api. Der Großvater Api war Leiter einer psychiatrischen Klinik und selbst auch depressiv. Wir hören von den Großeltern väterlicherseits, vor der die Mutter immer meinte, nicht bestehen zu können. Bettina Flittner erzählt dann vom schwierigen schwierigen Verhältnis ihrer Eltern, die ständig und auch offen fremd gingen, und natürlich vor allen Dingen von der Schwester Susanne selbst, von der schönen, klugen, die Streiche spielte, die alle hervorragend auch nachmachen konnte, die aber zunehmend, wie die Mutter auch, so in tiefe seelische Löcher fiel. Sie wählt dafür das Bild der schwarzen Vögel, die über sie kamen.
Also über dieser Familie, da hängt so eine Art Verhängnis, also auf jeden Fall eine depressive Last, die anscheinend auch von Generation zu Generation weitergegeben wird, vom depressiven Großvater auf die Mutter, die sich dann auch umgebracht hat.
Ja, und über die Depression wurde auch offen gesprochen, auch über Antidepressiva, die der Großvater nahm und die Susanne nicht immer nehmen wollte, da sie nur dumpfer machten. Und trotzdem konnte sich Bettina eben nicht vorstellen, dass ihre früher so mutige und lebenslustige Schwester dann so einen Schritt tun würde.
Was für ein Verhältnis hatten denn die beiden Schwestern zueinander?
Also das war schon enges, als sie Kinder waren. In der Pubertät löste sich das dann so langsam, dieses Band. Jede ging ihren eigenen Weg. Die kleine Schwester Bettina wurde dann immer selbstbewusster und die ältere dagegen immer unsicherer und auch immer ängstlicher. Die beiden sahen sich dann nicht mehr so oft, telefonierten aber immer wieder. Und es gab Anzeichen, dass der Schwester immer schlechter ging. Aber dennoch, also die Autorin hat es wohl nicht wahrhaben wollen und stellt sich deswegen immer wieder folgende Frage.
Was? Hätte man? Wann? Tun? Müssen? Da war es wieder, fast auf den Tag genau wie vor 30 Jahren, bei dem Tod meiner Mutter. Jetzt also meine Schwester. Das letzte Mal. Ich. Vor 8 Tagen. Ich hatte mit ihr telefoniert. Ich war im Auto und die Verbindung riss immer wieder ab. Das Telefonat dauerte lange, sehr lange, wie immer mit ihr. Es dauerte die ganze 60 Kilometer lange Strecke und war noch nicht zu Ende, als ich ankam. Ich stand in der Garage und wir redeten weiter. Ich sagte, so, jetzt bin ich da. Wir legten auf. Ich rief 5 Minuten später nochmal bei ihr an. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Jetzt hing ich wieder am Telefon. Ich war genervt, dass das Gespräch sich im Kreis drehte. Warum habe ich nicht genauer hingehört? Warum war ich so ungehalten? Fragte ich mich jetzt.
Tja, das sind so die Gedanken, als ihre Schwester dann gestorben ist. Aber auch der Vater, auch der Ex-Freund und der Mann von Susanne haben diesen Schritt zu diesem Zeitpunkt nicht kommen sehen.
Wenn man so eine Geschichte aufschreibt und daraus dann dieser autofiktionale Roman entsteht, schreibt sich Bettina Flittner da einfach was von der Seele oder versucht sie auch eine Rechtfertigung vor sich selbst?
Also Rechtfertigung würde ich das nicht nennen. Es ist eher so der Versuch, das gemeinsame Leben einzufangen und auch in Erinnerung zu behalten. Und letztendlich ist es auch eine Art Liebeserklärung an die Schwester und eine Befreiung aus der eigenen Schockstarre.
Dann kann man sich vorstellen, dass es für die eigene Familie erstmal wichtig ist, solch ein Buch. Aber warum könnte es auch für Außenstehende interessant sein, die mit diesem Fall gar nichts zu tun haben?
Also letztendlich ist es einfach gut geschrieben. Bettina Flittner nimmt klare, einfache Sätze und so nimmt einen der Text emotional einfach mit. Da bleibt man dran. Es weist außerdem über dieses Einzelschicksal hinaus. Es ist nämlich deswegen interessant, weil man so spürt, dass man eben in einen anderen Menschen gar nicht so hineinschauen kann. Das ist eine Erfahrung, die fast jeder macht. Und es ist deswegen interessant, weil es das Leben der gehobenen Mittelschicht der 70er Jahre rekapituliert. Letztendlich ist es auch, finde ich, gut gelesen, einfühlsam, ohne dabei gefühlig zu werden.
Und das von der Sprecherin Julia Nachtmann, die wir jetzt schon zweimal gehört haben. Man kann leicht feststellen, sie ist tief verwoben mit diesem Text und sie liest an den entscheidenden Stellen auch in einer sehr entschiedenen Haltung. Das hat mir gefallen.
Ja, genau. Also ich finde grundsätzlich, Julia Nachtmann hat sich meiner Meinung nach zu einer sehr guten Interpretin gemausert. Sie wird vielseitig eingesetzt für Kinderhörbücher, genauso wie für Lyrik oder eben solche Romane, autofiktionalen Romane. Also sie hat eine große Bandbreite. Sie kann ganz weich und zart klingen, dann aber auch mal so einen raueren Ton anschlagen. Und man nimmt ihr eben diese Emotionen ab, die sie aber nie eben übertreibt. Alles in allem eine wirklich beeindruckende Lesung.
Ein entschiedenes Urteil von Dorothee Meyer-Karweg. Es gilt dem Hörbuch Bettina Flittner, meine Schwester, gelesen von Julia Nachtmann. Eine MP3-CD ist das, auf 7 Stunden 9 Minuten, um genau zu sein, beläuft sich die Hörzeit. Zum Preis von 24 Euro ist dieses Hörbuch bei DAV erschienen. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und wir kommen zum schwedischen Autor Henning Mankell. Er ist vor allem bekannt durch seine Kriminalromane um den unleidlichen Kommissar Kurt Wallander. Romane, die auch mehrfach verfilmt wurden, von der BBC etwa mit Kenneth Branagh in der Hauptrolle. Aber Mankell, der 2015 verstarb, war auch als politischer Autor bekannt. Und jetzt ist ein früher Roman von ihm übersetzt und auch als Hörbuch herausgekommen, gelesen von Axel Milberg. Mario Scala hat sich den Roman angehört.
Als 1977 der Roman »Der Verrückte« von Henning Mankell erschien, war Schweden ein sozialdemokratisches Vorzeigeland. Der Wohlfahrtsstaat stand in voller Blüte und Olof Palme war das freundliche Gesicht eines »So könnte es jetzt bleiben«. Das Problem? Mankells Roman erzählt eine völlig andere Geschichte. Tief im schwedischen Keller liegen nämlich einige das Wohlgefühl störende Leichen.
Ein Stück von der Gemeinde entfernt hatte es im Wald ein Lager gegeben. Es war eingezäunt gewesen. Vor allem aber war es von einer geheimen Sprache umschlossen. Diese Sprache ging äußerst bewusst zu Werke. Eine Sprache, um Einsicht zu verhindern. So wenigen wie möglich sollte die Existenz des Lagers bekannt werden. Es war Krieg. Das Volk brauchte Führer. Führer mussten Freiheiten haben. Auch um eine geheime Sprache zu schaffen. Nun, im Nachhinein, hat diese geheime Sprache eine andere Definition, eine notwendige Vorsichtsmaßnahme. Nun, da das Lager nicht mehr existiert.
Im Zweiten Weltkrieg waren dort die Kommunisten der Kleinstadt interniert gewesen. Niemandem war das verborgen geblieben, alle wussten alles. Nach Kriegsende wird das Lager aufgelöst. Die Internierten kehren gedemütigt an ihre Arbeit zurück und alle tun so, als wäre es nie anders gewesen. Bis einer das Schweigen bricht und die ebenfalls weithin bekannten Nazis der Gemeinde zur Rechenschaft ziehen will. Hat die Gemeinde die Kraft, die historische Schuld anzuerkennen? Oder verhindern das die weiterhin in Amt und Würden residierenden alten Nazis? Ein Sägewerksbesitzer ist eine Schlüsselfigur. Auch er ein Nazi. Auf einmal brennt sein Werk ab. Der Besitzer wird tot in der Nähe aufgefunden. Wurde er Opfer einer Gewalttat? Oder war es doch, wie der Gerichtsmediziner vermutet, Herzversagen? Hat er womöglich selbst den Brand gelegt? Die entscheidende Figur ist in Mankells Krimi natürlich der Kommissar. Doch der spielt hier eine ungewohnte Rolle.
Spät nachmittags, an einem der ersten Oktobertage 1940, erhielt Polizeikommissar Lönngren einen überraschenden Befehl vom Militärkommando. Schon als er die Ordonnanz sah, war ihm klar, dass etwas Besonderes vorging, etwas, das wichtiger war als die üblichen Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten an Wachtürmen oder die Verstärkung der örtlichen Feuerwehr. Etwas Vergleichbares hatte Lönngren zuvor noch nicht erlebt. Der Befehl, der vor ihm auf dem Schreibtisch lag, war etwas gänzlich Neues. Lönngrens Gesicht erstarrte und er konnte den Blick nicht von dem maschinenschriftlichen Text heben, der die Hälfte des Bogens beanspruchte. Darunter befand sich eine krakelige Unterschrift und ein Stempel, der das Dokument zur Geheimsache erklärte. Lönngren ist im Stuhl zusammengesunken. Vor der Tür hört er Stimmen, die laut werden und dann wieder verschwinden. Er ist völlig allein mit einem Kriegsbefehl, der ausgeführt werden muss.
Dieser Kommissar Lönngren ist ein Mittäter. Er nahm die Verhaftungen für das Lager vor, kollaboriert auch nach dem Krieg mit den Altnazis und ist unfähig, selbst einfache Fälle einer Lösung auch nur nahe zu bringen. Der wahre Aufklärer ist ein anderer. Und Hörbuchsprecher Axel Milberg schlüpft kongenial in dessen Rolle. Als Schauspieler ist Milberg im Tatort als Hauptkommissar Borowski unterwegs. Mankell schrieb die Drehbücher für zwei seiner Tatorte. Milberg wiederum las bereits einige Romane Mankells und er hat verstanden, dass der wahre Kommissar in diesem Roman nicht der Kommissar, sondern der Erzähler ist, jemand, der selten auftritt und dessen Identität im Dunkeln bleibt. Die Diktion ist bedächtig, fast langsam, als würde die Erzählstimme noch über das nachdenken, was sie gerade vorliest, um dann während des Vorlesens vielleicht zwischen den Zeilen doch noch einen bislang übersehenen Hinweis zu entdecken, wie die Puzzleteile dieses hochpolitischen Falles zusammenpassen. Zum Beispiel, welche Rolle dieser Bertil Kraas spielt, ein Zugewanderter, der zu Unrecht der Brandstiftung verdächtigt wird, aber irgendwie im Zentrum des Geschehens steht.
Im Traum wirkt Bertil Kraas wie ein Verrückter. In einem rosa Licht kommt er auf mich zu. Ich vermag seine Schritte nicht zu erkennen und hält wenige Meter vor mir an. Ich empfinde sein Erscheinen als still, beinahe rücksichtsvoll. In seinen Augen liegt etwas Scheues. Und er ist sehr müde. Er bleibt stehen, vollkommen reglos, als sei er die ganze Zeit da gewesen. Er steht einfach vor mir, umfangen und beschützt vom Traum, dennoch ruhelos und unschlüssig. Im Traum, habe ich gesagt, gleichwohl sah ich ihn seinen nächtlichen Befreiungsschlag in der Wirklichkeit ausführen. Mittlerweile ist es 19 Jahre her.
Milbergs tatortgeschulte Kommissarstimme führte souverän durch die Rätsel dieses Falles, als würde er die Hörerinnen und Hörer einladen, zusammen mit ihm in aller Ruhe nochmal die Details, die Indizien und Zeugenaussagen durchzugehen. Der Verrückte ist ein wichtiger Roman über die Geschichte Schwedens und Axel Milberg, ein kundiger Fährtenleser, durch ein verschwiegenes und dunkles Kapitel des Landes.
Das sagt Marius Galla über das Hörbuch Henning Mankel, Der Verrückte aus dem Schwedischen von Andrea Fredriksson-Zederbauer, gelesen von Axel Milberg. Zwei MP3-CDs sind das in diesem Fall. 16 Stunden, 5 Minuten Hörzeit zum Preis von 26 Euro bei der Hörverlag erschienen. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in H2 Kultur. Und jetzt wenden wir uns mal dem Ratgeberregal zu, das wir ja sonst eher selten aufsuchen in der Hörbuchzeit. Aber wenn ein Hörbuch verspricht minimale Veränderung, maximale Wirkung, dann klingt das so verheißungsvoll, dass wir uns das doch mal näher betrachten wollen. Dorothee Meyer-Karwick, geschrieben hat den Text James Clear. Erzählen Sie uns ein bisschen über ihn.
Also, das ist ein Amerikaner und er ist als Autor und Coach auf Themen wie Gewohnheitsbildung, Entscheidungsfindung und Optimierung spezialisiert. Optimierung ist ja wirklich so das Schlagwort geworden. Wir wollen uns alle optimieren. Und laut Verlag wird seine Methode von Teams der National Basketball Association, also der NBA, angewandt, auch von der National Football League, NFL und vielen großen Unternehmen.
Nun sind wir ja von Ratgebern dieser Art reich beschenkt. Warum stellen Sie jetzt diesen gerade vor? Warum haben Sie diesen Ratgeber ausgesucht, Dorothee Meyer-Karwick?
Ja, also ich wäre auch drüber hinweggegangen, wenn ich einer unserer Juroren der H2-Hörbuch-Bestenliste dieses Hörbuch für die Bestenliste empfohlen hätte. Es hat es dann zwar nicht auf die Liste geschafft, aber das hat mich dann schon ein bisschen neugierig gemacht.
Dann gehen wir mal mit viel Wohlwollen heran und beschäftigen uns erstmal ganz klar mit dem Inhalt. Was versteht denn James Clear denn unter der 1%-Methode?
Also sein Tenor ist, dass sich viele zu viel vornehmen, wenn sie was verändern wollen und das sei dann sofort zum Scheitern verurteilt, das wissen wir auch selber. Er plädiert eben für die vielen kleinen Schritte, die dann noch mehr bewirken. Und als Beispiel nennt er, das ist jetzt was für alle Radsportinteressierten, das British Cycling Team. Das war jahrelang wirklich grottenschlecht, also hat nie was gewonnen. Und dann kam ein neuer Trainer und der suchte an allen möglichen Stellen nach Verbesserungen und seien sie noch so klein. Und da hören wir mal rein, es liest Oliver Broth.
Die Sattel wurden bequemer gestaltet und die Reifen mit Alkohol abgerieben, damit sie besseren Grip hatten. Die Fahrer sollten elektrisch beheizte Overshorts tragen, die während der Fahrt für die ideale Muskeltemperatur sorgten. Und sie verwendeten Biofeedback-Sensoren, um zu kontrollieren, wie die einzelnen Sportler auf ein bestimmtes Training reagierten. Das Team testete verschiedene Stoffe in einem Windkanal und stattete die Outdoor-Fahrer mit Indoor-Rennanzügen aus, weil diese leichter und aerodynamischer waren. Doch damit nicht genug. Brailsford und sein Team fanden auch in weniger offensichtlichen Bereichen Möglichkeiten für einprozentige Verbesserungen. Sie probierten unterschiedliche Massagegels, um eine möglichst schnelle Muskelregeneration zu erreichen. Sie engagierten einen Chirurgen, der allen Fahrern zeigte, wie man sich am besten die Hände wäscht, um Erkältungen vorzubeugen. Sie fanden heraus, mit welcher Art von Kissen und Matratze die einzelnen Fahrer am besten schliefen. Sie lackierten sogar die Innenwände des Team-LKWs weiß, um kleine Staubfetzen zu erkennen, die normalerweise unbemerkt blieben, die Leistung der hochempfindlichen Fahrräder aber beeinträchtigen konnten. So kamen viele hundert minimale Verbesserungen zusammen, die schneller Erfolg zeigten, als man es sich vorgestellt hatte. Schon 5 Jahre nach dem Amtsantritt von Brailsford dominierte das British Cycling Team die Straßen- und Bahnradrennen bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking und sicherte sich unglaubliche 60% aller erreichbaren Goldmedaillen. 4 Jahre später, als die Olympischen Spiele in London stattfanden, setzten die Briten mit 9 Olympischen und 7 Weltrekorden neue Maßstäbe. Im selben Jahr gewann Bradley Wiggins als erster britischer Radfahrer die Tour de France. Im nächsten Jahr siegte sein Teamkollege Chris Froome bei diesem Rennen und sollte diesen Triumph 2015, 2016 und 2017 wiederholen, sodass sich das britische Team in 6 Jahren 5 Tour de France-Siege sicherte.
Tja, dann hoffen wir mal, dass zu den Stellschrauben nicht auch die Einnahme unerlaubter Substanzen gehörte. Das ist ja beim Radsport immer so ein bisschen, ja, schwingt genau. Das ja mit.
Genau, aber in der Tat, aber die Idee ist klar, die dahinter steckt. Also viele minimale Veränderungen können Großes bewirken.
Und was hilft das Menschen, die chronisch bewegungsfaul sind oder immer wieder daran verzweifeln, abzunehmen? Kann dieses Hörbuch da den entscheidenden Impuls geben?
Also zuerst ist ja bei vielen die Entscheidung da, etwas muss sich ändern. Also mehr Sport, kein Junkfood mehr, abnehmen, erfolgreicher im Beruf sein und so weiter. Und Clear sagt, was man tun sollte. Es geht seiner Meinung nach oft darum, schlechte Gewohnheiten abzustellen und neue, gute Gewohnheiten im Leben fest zu etablieren. Eben auch mit ganz kleinen Schritten. Und auch dazu hören wir einen kleinen Ausschnitt.
Eine Gewohnheit ist ein Verhalten, das so oft wiederholt wurde, dass es sich automatisiert. Zweitens, Gewohnheiten dienen letztlich dazu, die Probleme des Lebens mit möglichst wenig Energie und Aufwand zu lösen. Drittens, jede Gewohnheit lässt sich auf eine Feedbackschleife zurückführen, die 4 Schritte umfasst: Auslösereiz, Verlangen, Reaktion und Belohnung. Viertens, die 4 Gesetze der Verhaltensänderung sind ein einfaches Regelwerk, mit dem wir bessere Gewohnheiten aufbauen können. Diese Gesetze lauten: erstens, die Gewohnheit muss offensichtlich sein. Zweitens, die Gewohnheit muss attraktiv sein. Drittens, die Gewohnheit muss einfach sein. Und viertens, die Gewohnheit muss befriedigend sein.
Schlechte Gewohnheiten abzustellen, daran sind aber schon ziemlich viele gescheitert.
Ja, so ist das genau. Also statt zum Sport zu gehen, legt man sich dann doch lieber aufs Sofa und isst Chips. Doch hier geht es darum, kleine Stellschräubchen zu verändern, um davon wegzukommen. Beispielsweise beim Verzicht auf Chips und Fastfood. Es gelingt garantiert nicht, darauf zu verzichten, wenn man die Sachen schon zu Hause rumliegen hat. Schon zu versuchen, sie nicht einzukaufen, ist schwierig genug. Und Clear empfiehlt daher, die Gewohnheit zu durchbrechen, beispielsweise mal in einen anderen Laden zu gehen, wo man nicht sofort weiß, wo all dieses Junkfood steht, und sich da auf gesunde Lebensmittel zu konzentrieren und so die Gewohnheit zu verändern. Und beim Sport, also man soll sich jetzt nicht vornehmen, in 5 Monaten Marathon zu laufen, sondern man soll sich erstmal sagen, ich ziehe jetzt mal die Sportschuhe an. Ich mache mal 1 Liegestütz pro Tag. Ich mache 2 Minuten irgendwelche Übungen. Also nicht zu große Ziele setzen, an denen man dann eh scheitert, sondern die Ziele individuell so setzen, dass es einen gewissen Ansporn gibt, ohne zu unter- oder überfordern.
Also mir ist das schon einleuchtend, auch wenn man erstmal denken mag, naja, mit 1 Liegestütz oder 2 Minuten Sportübungen pro Tag komme ich nicht allzu weit.
Ja, genau, das ja, kommt man auch nicht, aber es geht ja darum, neue Gewohnheiten einzustudieren. Mehr geht dann von ganz alleine, weil man sich denkt, ja, jetzt habe ich schon mal die Laufschuhe an, dann renne ich auch mal ein bisschen los. Und der Grundgedanke ist, man muss sich seiner Gewohnheiten eben bewusst werden. Die neuen guten Gewohnheiten müssen attraktiv sein. Wir haben es vorhin in dem kurzen Ausschnitt gehört. Sie müssen dann aber auch einfach umzusetzen sein. Und sie müssen befriedigend sein. Also wenn man regelmäßig ins Fitnessstudio will, dann sollte das auf dem Weg liegen, den man täglich geht. So kann man es sich ein bisschen einfacher machen.
Mhm. Klar, das sind viele gute Tipps. Und das Prinzip ist, glaube ich, auch schnell erkannt. Wie lässt sich das dann über 7 Stunden anhören?
Ich finde, das geht ganz gut. Das liegt einerseits am klaren Stil. Das sind einfache Sätze. Es werden viele Beispiele gebracht. Und es liegt auch am Sprecher Oliver Broth. Das ist ein Sprecher, der viel im Rundfunk zu hören ist, vor allen Dingen im WDR, aber interessanterweise auch Krimis liest. Hier schlägt er einen sehr klaren, ruhigen Ton an, nicht zu betont, aber auch nicht zu langweilig. Ich habe das mal ausnahmsweise bei einer längeren Autofahrt gehört. Auch da funktioniert es, was ich für relativ außergewöhnlich halte, weil man sich ja immer auch aufs Fahren konzentrieren muss. Aber das geht.
Also eine Dorothee Meyer-Karweck autogetestete Empfehlung. Aber für wen eigentlich genau? Bestimmt doch nicht für die, die mit ihrem Leben rundum zufrieden, gesund und fit sind.
Wer ist das schon? Es ist also für alle, die irgendwas ändern wollen. Und mir hat es durchaus gefallen, auch wenn es schon sehr amerikanisch ist. Also James Clear stellt seinen eigenen beruflichen Erfolg groß heraus. Und beruflicher Erfolg heißt bei ihm natürlich ordentlich Geld verdienen. Aber darüber hinaus, hier werden schon eben viele kleine Hilfestellungen gegeben, die ich für sehr nützlich erachte. Und James Clear greift dabei auf Erkenntnisse aus Biologie, Psychologie und Neurowissenschaften zurück. Oh, er hat sich also nichts aus den Fingern gesaugt und das ist auch alles wirklich verständlich erklärt. Nur ganz ohne eigenen Drive geht es eben dann doch nicht. Also man muss die neuen Gewohnheiten kontinuierlich einstudieren. Und da sagt er schlicht, einmal aussetzen ist okay, aber dann muss man doch weitermachen. Und da merke ich selbst, ups, ich wollte auch jeden Tag dies und jenes machen. Jetzt sind schon wieder ein paar Tage rum. Ich habe es einfach vergessen. Und da muss man sich einfach sagen, Schwamm drüber, weiter geht's.
Und das Hörbuch wieder einlegen. Mit dem geht's auf jeden Fall aufwärts. Dorothee Meyer-Karweck, danke schön. Wir sprachen über James Clear. Die 1%-Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung. Aus dem amerikanischen Englisch von Annika Tschöppe, gelesen von Oliver Broth. Das ist eine MP3-CD, knapp über 7 Stunden Hörzeit. 13 Euro kostet es und ist bei der Hörverlag erschienen. In der Hörbuchzeit stellen wir jetzt wieder ein Kinderhörbuch eingehender vor. Die Autorin heißt Amy B. Greenfield. Sie ist studierte Historikerin, eine Historikerin, die heute in England lebt und ein besonderes Händchen für Kriminalliteratur hat, auch und gerade für Kinder. Und das belegt auch nun schon der 2. Band mit dem Katzendetektiv Ra in der Hauptrolle, der große Grabraub, so der Titel. Den Katzendetektiv Dorothee Meyer-Karweck, den kennen ja nun, weiß Gott, nicht alle. Wer ist das?
Das ist Ra und das ist der Kater des Pharaos. Das heißt, die Geschichte für Kinder ab 7 führt uns ins alte Ägypten und Amy Butler Greenfield verbindet hier also Geschichte mit einem Kinderkrimi. Und Ra ist der Ich-Erzähler. Das ist ein sehr verwöhnter Kater, ein bisschen hochnäsig, aber trotzdem sehr liebenswert. Und er hat im Pelz ein anderes Tier, das im alten Ägypten ebenfalls sehr verehrt wurde, nämlich einen Skarabäus, Chepri genannt, ein Mistkäfer also. Und der lässt für jeden Dunghaufen alles stehen und ist im Gegensatz zu Ra ziemlich quirlig und auch sehr intelligent. Und seit dem vorigen, das heißt ersten Abenteuer, ist auch die struppige Küchenkatze Miu mit im Team.
Diesmal geht es also um einen Grabraub. Spielt das Ganze dann also bei den Pyramiden?
Nein, der Tatort ist das Tal der Könige. Und da erfahren wir dann auch gleich, dass das Tal der Könige weit nach den Pyramiden als Ort für Gräber der Pharaonen genutzt wurde. Und es gab vor diesem Tal der Könige ein Dorf für die Arbeiter, Set Ma'at. Irgendjemand muss ja die Gräber graben und verzieren und so weiter.
Da merken wir also den Hintergrund, den die Autorin als Historikerin hat, der spielt also mit rein und dann kann man auch wohl davon ausgehen, dass wir es hier mit historisch belegten Tatsachen zu tun haben.
Ja, also diese geschichtlichen Fakten, mal vom eigentlichen Fall natürlich abgesehen, die stimmen. Die Geschichte beginnt dann damit, dass Ra über den Nil nach Theben gebracht wird. Chepri immer mit in seinem Pelz, auch Miu ist dabei. Ra soll nämlich Modell stehen für eine Katzenmalerei in einer Grabkammer. Und gemalt werden soll er von einem kleinen Jungen, Kinnamon, der schon ein großartiger Porträtmaler ist und der zu Ra auch sehr nett ist. Und als die Tiere in Setmaat angekommen sind, erfahren sie, dass nach dem großen Fest im Dorf, das in der vorigen Nacht stattfand, ein Grab ausgeraubt worden ist. Und die Arbeiter berichten, sie hätten da den Gott Anubis gesehen. Also das ist der Gott mit dem Kopf eines Schakals. Er ist auch der Führer durch das Jenseits. Der offizielle Eingang ist interessanterweise gar nicht zerstört worden. Also der Dieb muss von einer anderen Stelle in die Grabkammer eingedrungen sein. Und da machen sich die Tiere dann gleich auf die Suche und Chepri findet die Lösung. Und da hören wir mal Dietmar Bär als Interpreten.
Chepri schoss hinter der Halbsäule hervor, bedeckt mit Schutt. »Ich hab's gefunden!« Er wedelte triumphierend mit den Vorderbeinen. »Ich hab den Eingang gefunden!« Er zeigte auf ein winziges Loch in der Mauer hinter ihm. »Da!« Miu besah sich das Loch. »Ein Käfer passt da vielleicht durch«, sagte sie dann. »Aber Menschen sind ein bisschen größer, Chepri.« »Wartet mal.« Mir war ein Gedanke gekommen. Vielleicht hatte ich den Fall ja schon gelöst. »Was, wenn Käfer die Räuber waren?« »Ra, das ist nun wirklich Blödsinn.« Chepri klopfte sich sauber. »Aber egal, ich habe einen Weg entdeckt, über den Menschen hier hereinkommen konnten. Dieser große Stein bei der Säule ist nämlich lose. Jemand hat ihn erst kürzlich wieder in die Mauer zurückgeschoben. Und stellt euch vor, dahinter ist ein Loch und dahinter noch ein loser Felsblock. Und wenn man um den herumkommt, das geht nämlich, weil er auch beiseite geschoben wurde, dann ist man in einer anderen Grabkammer, einer verlassenen.«
Tja, also das erste Rätsel ist gelöst. Die Grabräuber sind über ein anderes Grab, das vor Jahren ausgeraubt wurde, eingedrungen. Und nun suchen die Tiere im Dorf Setmaat nach dem Täter. Und dabei hilft auch Sabu, der Kater des Bildhauers Beg. Das ist ein entfernter Cousin von Katze Miu. Und Ra und Chepri befragen unter anderem das Haustier des Schreibers, das ist der höchste im Dorf, Menvi. Das ist ein Schwein und das Schwein hat folgenden Verdacht.
»Aber wenn ihr mich fragt, dann würde ich diesen Neferhotep genauer unter die Lupe nehmen. Erwähnte ich schon, dass sein Onkel ein Grabräuber war?« »Ein weiterer Schlag gegen Neferhotep. Steht er seinem Onkel sehr nah?« wollte ich Chepri wissen. »Nicht mehr. Sein Onkel wurde vor langer Zeit hingerichtet«, sagte Menvi. »Vor vielleicht 10 Jahren?« »Aber solche Dinge setzen sich in der Familie fort, wisst ihr? Und natürlich sollte man vielleicht auch ein Auge auf Huya halten. Er spielt sich in letzter Zeit ziemlich auf, und sein Bruder ist der Hauptmann der Wache. Möglich, dass sie zusammenarbeiten.« Sie unterdrückte ein Gähnen. »Aber jetzt müsst ihr mich entschuldigen. Es wird Zeit für mein Nachmittagsnickerchen.«
Tja, wir haben gehört, da gibt's eine Menge Verdächtige, unter anderem der Goldschmied Neferhotep, der steht in Verdacht. Außerdem Huya, das ist der Zimmermann des Dorfes, dann noch der Schreiber, immerhin der wichtigste Mann im Dorf. Pentu auch, der Maler und Vater von Kinnamon, sie alle haben kein Alibi. Und letztendlich ist auch der nette junge Kinnamon in Verdacht, was Ra gar nicht so gut findet.
Das sind dann also ganz schön viele Verdächtige. Das macht es einerseits bestimmt spannend, aber behält man da als Hörer auch die Übersicht?
Das ist schon ein bisschen anspruchsvoll, all die fremden Namen auch. Aber das Gute ist, die Namen werden im Booklet nochmal aufgeführt und erklärt. Also so kann man sich immer ganz gut orientieren. Jedenfalls, die Suche nach den Übeltätern ist durchaus spannend. Und dabei müssen sich Ra und Chepri auch vor Schakalen beispielsweise in Acht nehmen. Sie müssen viele Grabkammern durchsuchen und natürlich am Ende lösen sie das Rätsel.
Dietmar Bär ist der Sprecher dieses Kinderkrimis und man hört seinen Spaß, den er dabei hat. Er spielt doch ein bisschen Theater. Ne?
Genau, also er liest nicht, er spielt richtig diesen Kinderkrimi. Er schlüpft wunderbar in die Rolle des hochnäsigen, aber eben doch auch liebenswerten Ra, in den quirligen und schlauen Chepri, das neugierige Schwein. Wir hören, er kann auch gut grunzen und er kann auch heulen wie die Schakale. Also er gibt all den vielen Tieren und Menschen ihre besonderen Stimmen und das ist durchaus eine Herausforderung. Aber er macht das ganz sicher und souverän. Also es ist eine große Freude, dazu zu hören.
Dorothee Meyer-Kawerk, die Altersempfehlung lautet ab 7 Jahre. Aber so, wie Sie das beschreiben, werden auch junge Jugendliche ihren Spaß daran haben können, oder?
Ach ja, also das können sich auch Ältere sehr gut anhören. Man kann es sich auch wirklich sehr gut mit den Kindern zusammen anhören oder den Enkelkindern. Es ist wirklich spannend, es ist nicht zu brutal, es ist immer wieder auch ganz witzig und wird eben sehr gut interpretiert. Und man erfährt eine ganze Menge über die Lebensverhältnisse und den Glauben im alten Ägypten.
Wir sprachen über Amy B. Greenfield, ein Fall für den Katzendetektiv Ra, der große Grabraub. Aus dem Englischen von Birgit Kollmann, gelesen von Dietmar Bär. Eine MP3-CD ist das mit 4,5 Stunden Hörzeit. Zum Preis von knapp 15 Euro bei Sauerländer Audio erschienen, mit der Altersempfehlung, wie gesagt, ab 7 Jahre. Damit geht die Hörbuchzeit für heute zu Ende und es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz.